Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von Bayern 2.
Ich habe nichts, wovon ich sagen möchte, es sei mein eigen. Fern und tot sind meine Geliebten, und ich vernehme durch keine Stimme von ihnen nichts mehr.
Diese Zeilen stammen aus einem der berühmtesten Romane der deutschen Literatur. Hyperion oder Der Eremit in Griechenland, so sein Titel. Der erste Band erscheint 1797. Sein Autor ist Friedrich Hölderlin, der vor 250 Jahren am 20. März 1770 in Laufen am Neckar geboren wurde. Neben den Dichtern Novalis und Eichendorff gilt Friedrich Hölderlin als Prototyp des romantischen Schwarmgeistes. Entrückt, der Welt abhanden gekommen, für sich und allein lebend. Doch dabei geht unter, dass dieser Mann einer der wenigen Autoren ist, der Philosophie, Spiritualität und Dichtung verbinden konnte, so der Philosophieprofessor und Hölderlin-Experte Johannes Heinrichs.
Nein, das hat nichts Entrücktes. Das soll eben ins Alltagsleben hineingehen. Es muss von Grund auf anders werden. Das ist sein Postulat, sein Evangelium. Und das heißt, aus den spirituellen Quellen muss es anders werden.
Friedrich Hölderlin wird in ein tief religiöses Umfeld hineingeboren. Sein Vater ist Klosterhofmeister, seine Mutter kann auf eine lange Reihe von Pfarrern unter ihren Vorfahren zurückblicken. Um die spätere Entwicklung Hölderlins zu verstehen und zu würdigen, lohnt sich ein Blick auf die konkreten Lebensumstände, unter denen das Kind aufwächst. Denn schon früh wird der Junge mit der Grausamkeit des Lebens konfrontiert. Der Kölner Theologe und Lyriker Markus Röntgen spricht hier von einer aufbrechenden Leerstelle, einer Wunde, die sich nie wieder richtig schließen sollte.
Sehr früh stirbt sein Vater, der ist nicht einmal 2 Jahre alt. Sehr früh stirbt auch dann der Stiefvater. Also da sind im Grunde zunächst einmal Existenzerfahrungen, die groß und stark irritieren. Aber diese Leerstelle ist natürlich auch eine Öffnung, sich aus Vertrautem oder aus Konventionellem zu lösen.
Konventionell ist zunächst auch Friedrich Hölderlins Ausbildung. Er lernt in den besten schwäbischen Klosterschulen, in denen allerdings Prügelstrafen und Kerkeraufenthalte zum Erziehungsprogramm gehören. Im Alter von 18 Jahren wird Hölderlin in eine der berühmtesten Eliteschulen der damaligen Zeit aufgenommen, dem Tübinger Stift. Seine Zimmernachbarn werden später mindestens genauso berühmt wie er. Da ist zum einen der gleichaltrige Georg Wilhelm Hegel, der die Philosophie revolutionieren wird, im Stift allerdings wegen seines enormen Weinkonsums auffällt. Zum anderen der wesentlich jüngere Friedrich Schelling, ein hochintelligenter Dandy, der 40 Jahre später unter anderem philosophischer Berater des bayerischen Königs Maximilian II. Wird. Das Intelligenzcluster wird komplett durch Friedrich Hölderlin. Der ist jähzornig, aufbrausend, aber auch sehr verletzlich, sensibel. Und er weiß früh, dass das Leben sehr grausam sein kann. Unter dem Titel Hölderlin, das halbe Leben, hat der Berliner Publizist Jürgen Hultenreich ein Porträt des Dichters geschrieben. Er schildert die seelische Verfassung des Dichters als junger Mann.
Wenn jemandem etwas passierte, etwas Schlimmes, dann hat er mitgefühlt. Er hat mitgelitten und das ist eigentlich die große Begabung auch von Hölderlin. Insofern konnte er das Leid aller so gut ausdrücken, weil er persönlich von allem Leid betroffen war.
Friedrich Hölderlin ist misstrauisch. Er traut der Welt nicht und schon gar nicht den Menschen, die ihn umgeben. In einem seiner frühen Gedichte mit dem Titel »Guter Rat« heißt es:
»Hast du Verstand und ein Herz? So zeige nur eines von beiden. Beides verdammen sie dir, zeigest du beides zugleich.«
Friedrich Hölderlin will schreiben. Nach dem Willen der Mutter soll er Pfarrer werden. Doch ein geistliches Amt reizt ihn nicht. Allerdings entwickelt er früh eine ausgeprägte eigene Spiritualität. Hölderlins spirituelle Energie richtet sich nicht nach innen, sondern sucht den anderen, den Mitmenschen. Und auch die Erfahrung des Göttlichen in der Natur. Johannes Heinrichs hat unter dem Titel »Revolution aus Geist und Liebe« eine umfangreiche Interpretation vor allem von Friedrich Hölderlins »Hyperion« veröffentlicht. Er sagt:
Das Kommunikationsmedium, das uns verbindet, das ist eben das, was die Einheit zwischen den Menschen stiftet, aber auch die Einheit zwischen den Menschen und der Natur. Und wenn das erfahren wird, dann folgt eben diese Allverbundenheit daraus. Und das ist eine Vorwegnahme der Liebe zur Natur auch und der Liebe zur Menschheit, wie sie moderner nicht sein kann.
Ende des 18. Jahrhunderts sind die Zeiten unruhig und teilweise sehr bedrohlich. Die Französische Revolution, Hoffnung vieler freiheitlich gesinnter Geister in Europa, geht bald in ein Terrorregime über. Massenhinrichtungen sind an der Tagesordnung. Hinzu kommt ein tiefgreifender Wandel des Gottesbildes. Der ist dadurch charakterisiert, dass das biblische Heilsversprechen nicht mehr allgemein angenommen wird. Das Transzendenzangebot kommt nicht mehr allein vom Christentum, sondern von der aufgeklärten Vernunft. Der Weg zu Gott soll nunmehr nur noch über den menschlichen Intellekt gehen. Diese Geistesrevolution geht zu einem nicht unerheblichen Teil von dem Königsberger Philosophen Immanuel Kant aus. Viele Menschen bringt das durcheinander. So auch das Trio im Tübinger Stift, wie der Freiburger Schriftsteller Karl-Heinz Ott erläutert.
Und da sagen sich natürlich die drei und vor allem Hölderlin, das kann es doch nicht sein. Aufklärung zersprengt ja alles, anstatt wieder Sinn zu stiften. Wir brauchen eine neue Mythologie der Vernunft. Das heißt, sie darf nicht hinter die Vernunft zurückfallen, also nicht hinter die Aufklärung. Und trotzdem muss sie wieder Bilder liefern. Das heißt, die Philosophen müssen wieder sinnlich denken. Und das bedeutet natürlich, dass man wieder ein sinnstiftendes Firmament über das Ganze spannt und nicht alles in Einzelnes zerfällt.
In seinem Essay »Hölderlins Geister« hat Karl-Heinz Ott dargelegt, dass Friedrich Hölderlin vor allem mittels der Dichtung dieses sinnliche Denken umsetzen will, im Gegensatz zu seinem Freund Hegel, der behauptet:
Wir brauchen da im strengen Sinn nicht mehr die Religion, das können wir inzwischen auch philosophisch so kapieren. Und Hölderlin auf anderem Weg sagt, naja, die Philosophie, wie gesagt, reicht nicht ganz aus, da muss schon ein bisschen mehr her, da muss etwas auch das an, was uns berührt. Dichtung berührt uns, Philosophie berührt uns nicht wirklich, Philosophie ist wichtig.
Friedrich Hölderlin versteht sich im Unterschied zu seinen Freunden Hegel und Schelling nicht als Denker, der Ideensysteme entwirft, sondern als dichtender Philosoph. Er ist der festen Überzeugung, dass Dichten ohne Spiritualität sinnlos ist. Ja, dass echte religiöse Gestimmtheit nur einem Lyriker möglich sei. Für Jürgen Hultenreich hatte Friedrich Hölderlin damit ein Programm formuliert, das ebenso ehrgeizig wie überheblich war.
Ich kann das, was ihr vielleicht nicht könnt. Und wenn ihr das könnt, kann ich das immer noch besser. Das ist im Sinne des Wortes für Hölderlin die Spiritualität gewesen. Das hat er auf das Göttliche übertragen. Das Göttliche, kann man ja sagen, ist eben auch ein Prinzip, das über die menschliche Spiritualität hinausgeht. Nicht? Aber Hölderlin befand sich da mittendrin. Nicht? Er hatte Zugang zu dem Göttlichen und Zugang zu denen, denen das Spirituelle einfach versagt blieb.
Dass das Religiöse, Übersinnliche und Transzendente dem erkennenden Verstand überlassen sein sollte, wollte und konnte Friedrich Hölderlin nicht akzeptieren. Zumal die angebliche Herrschaft der Vernunft jenseits des Rheins übelste Formen annahm. Die Französische Revolution präsentierte sich ausgesprochen atheistisch. Die traditionelle Religion wurde dort verdächtigt, die Menschen zu verdummen und in der Knechtschaft zu halten. Für Friedrich Hölderlin kündigte sich hier eine kalte Welt an, aus der jede Barmherzigkeit und Solidarität einst verschwunden sein würde, wie der Theologe Markus Röntgen erläutert.
Es gibt keinen Bereich, der für Hölderlin aus dem Göttlichen ganz herausfallen könnte. Umso schwerer ist es für ihn dann wahrzunehmen, dass die Erfahrungen des Alltags, die gesellschaftlichen Normierungen und Bedingungen so stark diese Zuwendung oder dieses Finden in allen Dingen behindern.
Die Erfahrungen des Alltags, von denen Markus Röntgen spricht, sind für Friedrich Hölderlin nach Beendigung seines Studiums Fragen des Lebensunterhalts. Das übliche Berufsfeld für junge Akademiker war damals die Tätigkeit als Hauslehrer und Erzieher der Kinder wohlhabender Familien. Friedrich Hölderlin verschlägt es zunächst nach Unterfranken, wo er es allerdings nicht lange aushält. Er besucht in Jena, dem damaligen Dreh- und Angelpunkt der Philosophie, Vorlesungen des Denkers Johann Gottlieb Fichte und lernt darüber hinaus Goethe und vor allem Friedrich Schiller kennen, dem er seine literarischen Versuche vorstellt. Zwar erkennt und würdigt der große Dichter das Talent des scheuen jungen Mannes, er fördert ihn sogar. Doch eine intensive Freundschaft unter Kollegen wird daraus nicht. Hinzu kommen einige Missverständnisse und enttäuschte Hoffnungen, so dass Friedrich Hölderlin 1795 die Stadt Jena nahezu fluchtartig verlässt. Er ist ein Fremder in der Welt, der versucht, sein Unbehagen zu artikulieren. Dabei geht sein Verständnis der Zeitumstände wesentlich tiefer, als das bei vielen seiner Mitmenschen der Fall ist, so Karl-Heinz Ott.
Die Wunden, wie wir sie dann nach Hölderlins Zeiten, also vor allem seit dem 19. Jahrhundert sehen können und ja natürlich bis heute, konnte er in diesem Ausmaß natürlich noch nicht sehen. Das ist eben nun das, was wir heute Kapitalismus nennen. Und alles, was aber sozusagen im Kapitalismus ja bis heute oder heute mehr denn je wieder diskutiert wird, kann das alles gewesen sein, dass jeder seiner Arbeit nachrennt, dass jeder sozusagen guckt, dass er sein Vergnügen hat, dass das Leben aus Arbeiten und Konsum besteht, aber sonst gibt es eigentlich nichts mehr, was Sinn stiftet. Das sind Fragen, die im Grunde schon Hölderlin formuliert.
Ausgerechnet 1789, dem Jahr der Französischen Revolution, schreibt Friedrich Hölderlin sein Gedicht »Zornige Sehnsucht«. Es bebildert einen Seelenzustand, der auch heute jungen Menschen nicht fremd sein dürfte.
»Ich duld es nimmer, ewig und ewig so die Knabenschritte, wie ein Gekerkerter«, die kurzen, vorgemessenen Schritte täglich zu wandeln. Ich duld es nimmer. Ist's menschenlos? Ist's meines? Ich trag es nicht. Mich reizt der Lorbeer. Ruhe beglückt mich nicht. Gefahren zeugen Männerkräfte. Leiden erheben die Brust des Jünglings.
Wohin mit meiner Kraft, meinem Willen zur künstlerischen Gestaltung, meinem spirituellen Sehnen? Fragen, wie sie sich jeder andere auch stellt, der das ganze Leben noch vor sich hat. Hinzu kommt, so der Trierer Literaturwissenschaftler Herbert Uehrlings, dass sich Europa damals in einer Phase befand, die heute allgemein als Epochenkrise bezeichnet wird.
In der Medizin ist die Krise der Punkt, an dem sich entscheidet, ob eine Krankheit einen negativen, gar tödlichen Verlauf nimmt oder einen guten Verlauf nimmt, der zur Genesung führt. Und genauso haben insbesondere die Frühromantiker ihre eigene Zeit gesehen. Das ist die Konstellation, die zu erklären hilft, warum hier so viel Aufbruchstimmung gewesen ist, trotz oder wie ich eben sagen würde, gerade wegen der Krise.
Die zunehmende Wissenschaftsgläubigkeit dieser Epoche, die Durchdringung des alltäglichen Lebens mit dem politischen Tagesgeschehen, zieht jedoch auch vielen Menschen den Boden unter den Füßen weg. Eine tiefe existenzielle Angst macht sich breit, die keinen konkreten Gegenstand hat, aber ein intensives Gefühl der Verlassenheit erzeugt. Eine Folge davon ist eine Literatur und Kunst, die unter dem Begriff Romantik zusammengefasst wird. Und zu der man auch Friedrich Hölderlin zählt. Eine sehr zweifelhafte Einordnung, wie der Freiburger Schriftsteller Karl-Heinz Ott findet.
Ich finde auch, dass die Romantik-Schublade bei Hölderlin äußerst schwierig ist. Aber in einer Richtung hat er dann doch etwas damit zu tun, nämlich genau indem er auf die Dichtung setzt, dass die an der Welt wieder etwas ändern kann.
Man würde Friedrich Hölderlin und seiner Literatur Gewalt antun, wenn man ihn nur auf den romantischen Aspekt reduziert. Gerade seine Lyrik ist vielschichtig und sucht immer das Gespräch mit Menschen, denen es ähnlich gehen könnte wie dem Dichter, so Markus Röntgen.
Ich bin halt vor allen Dingen dieser Gottesspur nachgegangen, weil ich halt Theologe bin und da ganz viele sprachlich neue Motive finde, die ich hilfreich, spannend finde, wo ich merke, dass das die konventionelle Sprache, die wir auch hier in den Kirchenbezügen sprechen, dass die von ihm gut aufgebrochen wird. Und es gibt natürlich auch andere Bezüge. Das war ein auch politisch denkender Mensch, der auch da zeitnah war, aber immer wieder versucht hat, sag ich mal, neue unerhörte Zusammenhänge ins Wort zu bringen, und das macht ihn sicherlich für die verschiedensten Menschen sehr reich.
1796 nimmt Friedrich Hölderlin erneut eine Stelle als Hauslehrer an. Diesmal in Frankfurt am Main, bei dem Bankier Jakob Gonthardt. Doch nicht nur das. Friedrich Hölderlin und Jakob Gonthardts Ehefrau Suzette beginnen eine Affäre. Sie ist nicht nur seine große Liebe, sondern wird auch unter dem Namen Diotima zur literarischen Gestalt in Friedrich Hölderlins wohl bekanntestem Werk Hyperion oder Der Eremit in Griechenland, dessen erster Band 1797 erscheint. Der Briefroman ist nicht nur eine Liebesgeschichte, er ist auch eine tiefgreifende Gesellschafts- und Kulturkritik. Besonders hart geht Friedrich Hölderlin dabei mit den Deutschen ins Gericht.
Ach, wär ich nie in eure Schulen gegangen! Die Wissenschaft, der ich in den Schacht hinunterfolgte, von der ich jugendlich töricht die Bestätigung meiner reinen Freude erwartete, die hat mir alles verdorben. Ich bin bei euch so recht vernünftig geworden, habe gründlich mich unterscheiden gelernt von dem, was mich umgibt, bin nun vereinzelt in der schönen Welt, bin so ausgeworfen aus dem Garten der Natur, wo ich wuchs und blühte, und vertrockne an der Mittagssonne.
Hyperion demaskiert nicht nur den Zeitgeist, sondern Friedrich Hölderlin formuliert zudem sein eigenes spirituelles Programm, so Jürgen Hultenreich.
Er glaubte nicht in dem Sinne, so wie wir das vielleicht, oder wie die christliche Kirche an den Gott glaubt, ans Religiöse, sondern er war durch das Spirituelle eher geneigt, Göttern zu glauben, also mehreren, nicht bloß einer Person, nicht? Und indem er sich auf die Antike bezog, hatte er gleichzeitig dadurch schön Freiraum für das Dichterische, indem er in verschiedenen Gedichten immer wieder auf das göttliche Prinzip zurückkam, aber nicht nur auf einen Gott sich bezog.
Denn Friedrich Hölderlin orientiert sich an den Vorstellungen der griechischen Götterwelt. Er hat die Ahnung, dass sich in diesen alten Göttergeschichten etwas verbirgt, was für ihn ausgesprochen wichtig sein könnte. So vermutet es jedenfalls der Theologe Markus Röntgen.
Er sucht da in den Traditionen christlich-jüdisch und griechisch, also er ist auch offen, im Grunde wie ein Mensch heute, der aus den verschiedensten Quellen versucht, Nahrung zu finden für seine innerste Suche.
Hölderlin geht diesen Umweg, weil der griechische Polytheismus nicht selten die antiken Lyriker und Dramatiker inspirierte. Religion als Treibstoff des Dichters, so sieht es jedenfalls der Autor Karl-Heinz Ott.
Er sagt sich ja, die griechisch-mythische Welt war noch voller Bilder und voller Erzählungen, und Mythos bedeutet ja auch nichts anderes als Erzählung. Und für ihn beginnt mit dem Ende dieser griechischen Zeit die Götternacht. Damit meint er plus minus das Christentum, das bis heute anhält, also zumindest bis Hölderlins Zeiten. Und das ist für ihn eine Religion, die eben mit diesem pantheistischen Kosmos aufräumt. Die hat nur einen Gott und der ist abstrakt und von dem darf man sich kein Bild machen, während die griechische Götterwelt für ihn eben noch da sind. Mensch und Götter und Erde und Olymp, das ist alles eins.
Darin steckt die Hoffnung, dass solch eine Explosion der Fantasie noch einmal möglich wäre. Die griechische Mythologie ist uns im Wesentlichen übermittelt durch die Autoren Homer und Hesiod. Das sind gleichzeitig die ersten griechischen Dichter des Abendlandes. Hierin sieht Friedrich Hölderlin das Vorbild für eine spirituell geprägte Dichtung.
Hölderlin hofft natürlich oder glaubt auch, man könne mit einer neuen Poesie auch wieder eben dieses Sinnstiftende stiften. Wenn Mythos Erzählung bedeutet oder Dichtung bedeutet, so wie wir Dichtung von Hesiod und Homer haben, wo wir erfahren, wie das mit der ganzen griechischen Götterwelt alles zusammenhängt. Da wird es ja sozusagen bebildert und erklärt. So hofft er, wir können jetzt auch wieder eine neue Mythologie schaffen, eben eine, die trotzdem der Aufklärung nicht widerspricht, aber dass eben alles wieder sinnlich da ist, dass wir nicht bloß einen Gott haben, an den sowieso die meisten und viele nicht mehr glauben, sondern wo sich jeder drin in irgendeiner Weise finden kann. Und Hölderlin hat dann auch die Hoffnung, dass jeder einerseits seinen eigenen Gott haben kann und trotzdem alle auch einen allgemeinen.
Dabei besitzt Friedrich Hölderlin die gestalterische Meisterschaft, menschliche Existenz mit all ihren Zweifeln und Hoffnungen in wenigen Sätzen zu verdichten.
Es gibt ein Vergessen alles Daseins, ein Verstummen unseres Wesens, wo uns ist, als hätten wir alles gefunden. Es gibt ein Verstummen, ein Vergessen alles Daseins, wo uns ist, als hätten wir alles verloren. Eine Nacht unserer Seele, wo kein Schimmer eines Sterns, wo nicht einmal ein faules Holz uns leuchtet.
Für den Berliner Schriftsteller und Philosophen Hartmut Lange drückt Friedrich Hölderlin mit solchen Zeilen eine Stimmung aus, wie sie erst im 20. Jahrhundert voll durchschlägt. Nämlich in der Existenzphilosophie Martin Heideggers oder Jean-Paul Sartres. Der Mensch ist verloren, aber er kann diese Verlorenheit in Worte fassen und so der Gefahr ausweichen, sich Illusionen über den Charakter des Lebens zu machen.
Wir sind ein Produkt des Zufalls. Jetzt haben wir aber ein Verhängnis an uns. Wir haben ein Bewusstsein entwickelt. Wir sind in der Lage, unsere eigene und sonstige Natürlichkeit gedanklich zu übersteigen. Und wir können ausrechnen, was das bedeutet, wenn wir ein Produkt des evolutionären Zufalls sind. Da wir aber das Bewusstsein haben, werden wir jetzt intellektuell gekränkt. Und in dieser Kränkung versuchen wir jetzt sozusagen immer wieder doch irgendeinen Transzendenzhorizont für uns zu retten. Wenn man weiß, dass man aus einem sinnlosen Grund sinnlos geworfen ist, dass man zufällig in der Welt ist, dass das eigene Subjekt nicht zu retten ist, und wenn man jetzt den Kopf hebt, das ist eine Leistung. Solange ich im freien Fall bin, bin ich da. Das ist etwas, wo wir Gott nicht verraten, sondern sagen, wenn es Gott nicht gibt, bin ich es selbst.
Mein Geschäft auf Erden ist aus. Ich bin voll Willens an die Arbeit gegangen, habe geblutet darüber und die Welt um keinen Pfennig reicher gemacht.
Sätze wie diese aus dem Briefroman Hyperion erinnern an die Autoren der mittelalterlichen Mystik. Zum Beispiel an Meister Eckhart mit seiner Forderung, aller Dinge ledig zu sein, um Gott und der Welt begegnen zu können. Dieser Appell begegnet uns auch in spirituellen Traditionen wie dem Hinduismus und im Buddhismus. In seinem um das Jahr 1800 entstandenen Gedicht »Brot und Wein« sagt Hölderlin:
»Aber Freund, wir kommen zu spät. Zwar leben die Götter, aber über dem Haupt droben in anderer Welt. Endlos wirken sie da und scheinen's wenig zu achten, ob wir leben, so sehr schonen die Himmlischen uns. Denn nicht immer vermag ein schwaches Gefäß sie zu fassen. Nur zu Zeiten erträgt göttliche Fülle der Mensch. Traum von ihnen ist drauf das Leben, aber das Irrsal hilft wie Schlummer.«
Während seine einstigen Zimmergenossen, Mitschüler und Brüder im Geiste, Hegel und Schelling, langsam aber sicher Karriere machen, kann Friedrich Hölderlin von seiner Dichtung nicht leben. Als seine Affäre mit Suzette Gontard auffliegt und der Ehemann ihn aus dem Haus wirft, nimmt er Hauslehrerstellen in der Schweiz und danach in Bordeaux an. Doch er kehrt bereits 3 Monate später wieder zurück nach Nürtingen, in das Haus seiner Mutter. Wahrscheinlich erfährt er dort vom Tod seiner einstigen Geliebten Suzette Gontard, die in Frankfurt an Röteln gestorben war. Zwar war Freunden und Bekannten schon des Längeren aufgefallen, dass mit Friedrich Hölderlins Geisteszustand nicht alles zum Besten bestellt war, doch die Nachricht vom Tod seiner großen Liebe kann als der Schicksalsschlag gesehen werden, von dem sich der unruhige Dichter nie mehr erholen sollte. Nach außen hin lebt Friedrich Hölderlin ein arbeitsreiches Leben. Er übersetzt die antiken Autoren Pindar und Sophokles. Sein einflussreicher Freund und ehemaliger Studienkollege Isaac von Sinclair verschafft ihm eine Stelle als Hofbibliothekar, dessen Gehalt Sinclair ohne Hölderlins Wissen selbst zahlt. Im Jahr 1805 kommt es zu einem mysteriösen Zwischenfall. Isaac von Sinclair wird verhaftet und des Hochverrats bezichtigt. Gegen Friedrich Hölderlin laufen ebenfalls Ermittlungen. Die werden allerdings eingestellt, als ein Arzt ihm geistige Unzurechnungsfähigkeit attestiert. Zwangsweise wird der Dichterphilosoph in das Tübinger Universitätsklinikum gebracht, wo er in den nächsten Monaten mehreren schmerzhaften Behandlungen ausgesetzt ist, einem wahren Martyrium. Als er entlassen wird, ist sein Geisteszustand völlig zerrüttet. Die zweite Hälfte seines Lebens, fast 40 Jahre, verbringt Friedrich Hölderlin im Haus des Tübinger Schreinermeisters Ernst Zimmer, der sich mit seiner Familie um den geistig umnachteten Dichter kümmert. Als Friedrich Hölderlin am 7. Juni 1843 stirbt, kennen nur wenige seine Gedichte, dramaturgischen Versuche und den Briefroman Hyperion. Erst Jahrzehnte nach seinem Tod wird er wiederentdeckt. Was kann uns dieser Dichter heute noch sagen? Vielleicht reicht es da, sich auf einen seiner bekanntesten Sätze aus dem Hyperion einzulassen. Darin sagt Friedrich Hölderlin:
Ein Gott ist der Mensch, wenn er träumt, ein Bettler, wenn er nachdenkt. Du wärst der denkende Mensch nicht, wärst du nicht der leidende, der gärende Mensch gewesen.